Willkommen beim CT Online Talk in D-Radio Wissen. Am Mikrofon ist Jürgen Kuri von CT. Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema digitaler Aktivismus, Hacktivismus, wenn man es auf Deutsch nennen will, und ja, im Prinzip auch Formen von digitaler Militanz oder fast schon digitaler Guerilla, die in letzter Zeit so in der Öffentlichkeit für große Aufmerksamkeit gesorgt haben, verbunden vor allem mit Namen wie Anonymous, einer Gruppe, die doch sehr wenig fassbar ist, aber sehr viele Aktionen schon durchgeführt hat, Webserver angegriffen hat, in Webserver eingedrungen ist, um politische Ziele durchzusetzen. In letzter Zeit wurde dann eine Gruppe namens LOLSEC eher etwas aktiv, die manche behaupten, mit Anonymous zu tun hat, manche behaupten, nichts mit ihnen zu tun hat, die dann aber auch Angriffe gefahren hat gegen unliebsame Seiten im Netz, Angriffe gefahren hat, um auch politische Ziele durchzusetzen. Das sind Symptome oder Ausprägungen von etwas, was man eben auch als Hacktivismus schon bezeichnet hat, auch schon länger diskutiert. Und wir wollen jetzt in dieser Diskussionsrunde etwas versuchen, nicht nur die Gruppen uns anzuschauen, sondern tatsächlich auch zu beleuchten, was dahinter steckt und was das für unter Umständen politische Mobilisierung, politische Aktionen in der Welt bedeutet. Im Studio begrüße ich dazu Anne Roth. Sie ist Journalistin, Politologin und Bloggerin und hat sich mit dem Thema auch etwas beschäftigt. Hallo Anne.
Hallo.
Dazu André Meister, Sozialwissenschaftler, Mitarbeiter unter anderem des Politblogs Netzpolitik.org und der, ja, sagen wir, Lobbyvereinigung Digitale Gesellschaft, die irgendwie so versucht, eine Lobbygruppe im Sinne der Internetnutzer zu initiieren. Hallo André.
Guten Morgen, Jürgen.
Und dazu kommt noch Jan Kino Jansen, er ist Medienwissenschaftler, gleichzeitig auch noch CT-Redakteur, der sich in letzter Zeit so ein bisschen intensiver mit Anonymous beschäftigt hat. Hallo Kino.
Moin Moin.
Fangen wir aber erst nochmal doch tatsächlich noch ein bisschen mit Anonymous an, weil man muss wahrscheinlich den Hörern doch nochmal erklären, was ist das eigentlich, was ist das für ein Phänomen, Kino? Kannst du da ein bisschen ausführen?
Ja, Phänomen ist, glaube ich, ein gutes Wort, weil Gruppe oder Organisation eigentlich nicht so richtig passt, weil Anonymous ist alles, der sich mit den Ideen von Anonymous irgendwie, der sich für die Ideen begeistern kann, kann sich als Anonymous deklarieren. Und angefangen hat das interessanterweise mit so einem ganz stumpfen Image, sogenannten Imageboard, was eigentlich ein Forum gewesen ist, wo man einfach Bilder gepostet hat. Und das war sehr pubertär, die ganze Geschichte. 4chan.org. Kann man sich auch mal angucken. Und das waren, oder zumindest war das das Image von diesen Leuten. Das waren halt pubertierende Jungs, die da pornografische Bilder gepostet haben und sich dann darüber beömmelt haben. Und aus dieser Jauchegrube des Internets, wie das ein Kollege von mir mal geschrieben hat, ist das entstanden. Und zwar einfach nur aus dem Grund, weil wenn man da eben gepostet hat, dann war der voreingestellte Benutzername war Anonymous. Und deswegen kam das eben so, dass die Leute, die da in 4chan rumgewühlt haben, rumgemacht haben, dass die irgendwann angefangen, auch außerhalb dieses Imageboards ihre Schindluder zu treiben.
Und so richtig, richtig bekannt oder was weiß ich, so in der Öffentlichkeit, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt sind sie dann erst so vor ein paar Jahren, als diese Geschichte mit Scientology damals losging.
Genau, also das war eben erst so, dass sie in irgendwelchen Foren für Kinder fäkalpornografische Bilder gepostet haben. Also das war wirklich das fast das Einzige, was sie gemacht haben. Also einfach nur Jux und Dollerei, sehr geschmacklos. Und irgendwann 2008 haben sie sich dann sehr stark über Scientology aufgeregt, die im großen Stil versucht haben, missliebige Videos aus dem Netz zu holen. Und dann da hatten sie dann auf einmal ein Feindbild. Und dann fing sowas wie eine Politisierung an, dass die Leute eben, die 4chan-Leute gesagt haben, so, wir gehen jetzt auch raus als Anonymous. Und dann weltweit tatsächlich auch Demonstrationen gelaufen sind in der echten Welt mit diesen berüchtigten Guy Fawkes-Masken, die man aus dem Film V for Vendetta kennt. Und da fing es dann auch an mit diesen DDoS-Attacken, dass eben im großen Stile Server lahmgelegt worden sind, einfach nur ja, also einfach muss man sich so vorstellen, dass ganz viele Leute in ihren Browser gehen, eine URL eingeben und alle gleichzeitig F5, die F5-Taste zum Aktualisieren drücken. Und wenn das eben genug Leute machen, dann bleibt die Webseite stehen. Und das haben die 2008 eben angefangen. Und das haben sie dann auch im letzten Jahr gemacht, als es diesen WikiLeaks, als es die WikiLeaks-Skandale gegeben hat.
Also da ging es ja dann darum, dass sie im Prinzip Kreditkartenfirmen angegriffen oder die Webserver der Kreditkartenfirmen angegriffen haben, die WikiLeaks den Account gekündigt hatten. Das ist ja dann, war ja dann schon so ein Signal für eine stärkere Politisierung der ganzen Geschichte, weil wenn man sich so die Historie anguckt, könnte man ja so ein bisschen auf die Idee kommen, dass das irgendwie albernes Kiddie-Zeugs, was irgendwie so keine größere Relevanz hat. Anne, aber die haben ja inzwischen auch tatsächlich richtige Pläne vorgelegt fürs nächste Jahr, was sie so vorhaben.
Ja, einen ganz konkreten Plan. Also The Plan ist vor jetzt 2 oder 3 Tagen veröffentlicht worden. Und den fand ich tatsächlich relativ erstaunlich. Also der Titel lautet Phase One Initiated. Also erste Phase ist jetzt eingeleitet. War Against the System. Also Anonymous hat den Krieg gegen das System ausgerufen. Da stehen schon einige Sachen drin oder werden in dem Video auch verkündet, die dezidiert sehr politische Ziele sind, also die sich mit Unterdrückung beschäftigen, wo die Finanzmärkte vorkommen, aber auch andere Sachen, die mich echt nachhaltig verblüfft haben, dass die Beteiligten an Anonymous dazu aufgerufen werden, ihren grünen Daumen zu entdecken und sich ihre Gemüse selber zu züchten. Damit hatte ich also Anonymous bisher wirklich nicht in Verbindung gebracht. Das ist, glaube ich, politische Bewusstwerdung in verschiedenste Richtungen.
Mhm. Wobei sich da ja natürlich auch so inzwischen Fraktionen sozusagen bilden. Ne? Mit Lolzek hat ja mit irgendwelchen, sagt zwar auch, sind teilweise politischem Anspruch oder haben entsprechende politische Ziele, geht dann aber auch wieder dann auf 4chan los. Das heißt, eigentlich auf das Gründungsmythos von Anonymous legen sie sich an und haben inzwischen kamen auf die Telefon-Hotlines einzurichten, dass man anrufen kann, sagen, wen soll man denn als nächstes angreifen, was ja dann schon eher so für eine gewisse Beliebigkeit spricht. Das heißt, da fällt inzwischen fast schon eine Fraktionierung in diesen Gruppen auf.
Es ist ja auch kein eingetragener Verein, wo sich alle auf ein Programm geeinigt haben, bevor sie beitreten. Deswegen finde ich das eigentlich ganz typisch, dass da natürlich ganz unterschiedliche Ausformungen entstehen und unterschiedliche Ziele. Und es gibt sicher welche, die sagen, mit Politik habe ich nichts am Hut, das interessiert mich nicht. Da haben welche eine coole Aktion gemacht, da mache ich einfach mit. Und andere, die sagen so, jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt waren wir in Nordafrika mit dabei und jetzt wollen wir mal die gesamte Weltrevolution starten. Also da gibt es ganz sicher ganz, ganz unterschiedliche Gruppen. Eben weil es kein einheitliches So sind wir gibt.
Ja. André, das ist ja irgendwie so auch so sehr symptomatisch für die Gruppen oder Bewegungen, die sich da entwickelt haben, dass im Prinzip die überhaupt nicht greifbar sind, beziehungsweise auch sehr darauf bestehen, dass sie eine nicht-hierarchische Organisation sind, die sich eigentlich fast schon ad hoc immer zusammensetzt.
Das ist jetzt bei Anonymous tatsächlich der Fall. Das ist auch eher eine Idee und ein Label statt einer Gruppe. Aber mit ihren Aktionen stellen sie sich ja tatsächlich in die Tradition eines digitalen Aktivismus und Hacktivism, den es schon eine ganze Weile gibt. Der Begriff Hacktivism kursiert seit etwa Mitte der 90er und in Abgrenzung zu legalen digitalen Aktivismus wie Online-Kampagnen oder Online-Petitionen. Die Soziologin Alexandra Samuel, dass man Hacktivism als gewaltfreie, rechtswidrige oder rechtlich uneindeutige Nutzung digitaler Werkzeuge für die Verfolgung politischer Ziele bezeichnet. Und das trifft es schon ganz gut. Das muss nicht zwangsläufig rechtswidrig sein. Im Amerikanischen, sie benutzt eher den Begriff transgressive, der das ganz gut trifft. Das bezeichnet sowas wie normverletzend. Also es ist keine klassische, legale, angemeldete Demonstration, die durchführen. Sie sind sich aber dennoch sehr bewusst, dass sie sich in einer rechtlichen Grauzone bewegen. Wir hatten vor ziemlich genau 10 Jahren in Deutschland eine Online-Demonstration gegen die Lufthansa, in deren Folge es zu Razzien und Gerichtsurteilen kam. Ein Landesgericht Frankfurt hat das erst als Gewalt eingestuft und den Anmelder verurteilt. Das Oberlandesgericht hat das dann aber wieder aufgehoben und den Vorwurf der Gewalt verneint. Gerade in dieser Woche gab es ein Urteil, dass DDoS-Attacken strafbar sind, wobei die eine Form, wie das jetzt ausgeführt hat, auch ein klassisches gekapertes Botnetz von Windows-Rechnern, die unfreiwillig teilgenommen haben an einer Attacke war und eigentlich nur ein Mittel zu einer Erpressung war. Währenddessen eine Online-Demonstration ja bewusst und offen und zur Verfolgung politischer Ziele agiert. Insofern sind sich die Gerichte da nicht einig, wie das juristisch zu bewerten ist, und wir werden sehen, wie man da irgendwann mal auf Präzedenzfälle oder Gesetze kommt.
Anne?
Die Frage ist doch aber, inwieweit das überhaupt anders ist als ziviler Ungehorsam, der offline stattfindet. Ich sehe da erstmal so, ohne mich wissenschaftlich damit beschäftigt zu haben, eigentlich keinen besonders großen Unterschied. Ziviler Ungehorsam ist auch rechtlich nicht immer ganz wasserdicht. Die Auseinandersetzungen zu Sitzblockaden gibt es genauso. Da gibt es welche, die werden als legal erklärt. Andere Urteile sagen genau das Gegenteil. Ist halt eine rechtliche Grauzone, und ich neige ja doch in der Regel dazu, Aktivitäten im Netz nicht als was grundsätzlich anderes als Aktivitäten offline zu betrachten, sondern einfach eine andere Form, die aber im Grunde jetzt keine grundsätzliche Unterschiedlichkeit hat.
André?
Ja, wobei man bei DDoS-Attacken durchaus differenzieren kann, die auch den Begriff digitalen zivilen Ungehorsam und Online-Demonstrationen gibt es schon seit Ende der 90er, und der Netztheoretiker Evgeny Mozarov hat vor kurzem eine Verteidigung der DDoS-Attacken von Anonymous geschrieben, wo er sich auf den Theoretiker John Rawls bezogen hat und sagt, ziviler Ungehorsam ist, wenn er öffentlich passiert, wenn er gewaltfrei ist und wenn er zur Verfolgung politischer Ziele dient. Da würde ich viele der bisher bekannten Online-Demonstrationen durchaus darunter einordnen, vor allem wenn die Leute freiwillig daran teilnehmen und mit ihrer eigenen IP bewusst das tun. Wenn jetzt aber jemand ankommt und in Russland ein Botnetz für 100 Euro die Stunde mietet und dann eine fremde Seite platt macht, ohne sich dazu zu bekennen, fehlen oft auch die politischen Ziele. Das ist dann, das kann man durchaus von einer Online-Demonstration unterscheiden.
Genau.
Vor allem hatten ja die Online-Demonstrationen, die man in der letzten Zeit gesehen hat, also die DDoS-Attacken, die hatten ja, also meiner Meinung nach, alle eher symbolischen Charakter, ebenso wie echte Demonstrationen auch sind, dass eben keine wirklichen Dinge zerstört worden sind, sondern dass zum Beispiel einfach nur die Netzrepräsentanz von Mastercard lahmgelegt worden ist, was letztendlich ja für den Geschäftsbetrieb dieser Firma nicht relevant gewesen ist, sondern es war einfach nur die Visitenkarte, oder das war eigentlich, wie gesagt, genau das Gleiche, als wenn das Hauptquartier von Mastercard eben von 100 Leuten umstellt worden wäre. Aber nur die Schlagkraft, die mediale Schlagkraft war dadurch eben größer, weil es was Neues gewesen ist.
Wobei man da natürlich erwähnen muss, dass nachdem das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt zur Lufthansa-Demonstration, Online-Demonstration ergangen ist, ein neuer Paragraph ins Strafgesetzbuch eingeführt wird über Computersabotage, der dann vom Landgericht jetzt auch eben genau für DDoS-Attacken herangezogen wurde. Das heißt, es ist nicht so sehr das Problem, dass dann irgendwie Nötigungen oder so etwas stattfindet, sondern tatsächlich direkt Computersabotage, die auch unabhängig davon ist, ob sie gut gemeint ist oder nicht. Das unterscheidet das Gericht ja erstmal nicht. Das heißt, da fehlen natürlich im Moment noch tatsächlich höchstrichterliche Entscheidungen, die dann auch erstmal definieren, ob es rechtlich strafbar ist. Unabhängig davon ist das, was André gesagt hat, natürlich eine Frage, wie definiert man zivilen Ungehorsam? Und da ist nur zum Beispiel das Begriff der Öffentlichkeit ist dann natürlich schon ein wichtiger Faktor.
André? Wie du sagst, ist das tatsächlich ein vollkommen rechtlicher Graubereich, und eine Entscheidung steht sicherlich noch aus. Dennoch wissen die beteiligten Aktivistinnen und Aktivisten, dass das ein Graubereich ist, ich nehme mal an, zum Großteil auch selbst an, dass das nicht unbedingt legal ist, machen es aber trotzdem, eben um ein Statement abzugeben. Insofern möchte ich vielen Aktionen von Anonymous und anderen Gruppierungen gar nicht den politischen Hintergrund absprechen, der soziologischen Definition von klassischen Online-Demonstrationen trifft es dann doch nicht. Und Mastercard und Visa als Statement öffentlich mit der eigenen unverschleierten IP die Einfahrtstore zu versperren als Reaktion auf die Sperrung von WikiLeaks ist wahrscheinlich gerechtfertigter als das, was in der letzten Woche passiert, wenn sich Lulzsec und 4chan gegenseitig mit irgendwelchen gemieteten Botnetzen DDoSen. Da frage ich mich dann schon, was die politische Aussage ist, wobei ich, wenn ja Jürgen Kuri da die klammheimliche Freude formuliert hat, wenn die Webseite der CIA abgeschossen wird, irgendwie ist das eher digitales Posen als tatsächliche inhaltliche politische Arbeit.
Okay. Genau.
Das Problem dabei ist aber, das ist genau, was du ansprichst, das ist ja auch das Problem an der Sache, dass die Leute, die die Zugriff auf ein Botnetz haben, die können eben anonym demonstrieren, während der, sag ich mal, der Demonstrant mit dem reinen Herzen wirklich mit seiner echten IP-Adresse unterwegs ist und dann auch wirklich Spuren hinterlässt, die, was ja bei einer normalen Demonstration, gut, da kann man jetzt mit Vermummung und so weiter anfangen, aber bei der normalen Demonstration, da ist man ja nicht so präsent wie mit einer Nummer, die mich wirklich, mit meiner IP-Adresse, die mich wirklich schwarz auf weiß ausweist, die ich da hinterlasse. Und das finde ich schon ein bisschen, das ist schon ein Unterschied.
Anne?
Ich finde, das sind aber zwei verschiedene Sachen, von denen wir da sprechen. Das eine ist das Anmieten von Botnetzen, wo wirklich sozusagen durch die Möglichkeit, sowas zu erreichen, technisch was benutzt wird, was mit politischen Zielen der Rechner, die da benutzt werden, überhaupt dann nichts mehr zu tun hat. Und das andere ist aber die, sagen wir mal, das öffentliche Statement mit IP-Adresse. Ich würde sagen, Botnetz, den politischen Inhalt kann ich tatsächlich auch nicht unbedingt erkennen, aber dass nur das politisch ist, wo die Leute sich mit Namen und IP-Nummern dazu bekennen, würde ich jetzt erstmal in Frage stellen. Ich denke schon, dass ein Recht auf Anonymität im Netz aus verschiedenen Gründen seine Berechtigung hat. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass Leute, die auf der Straße demonstrieren, zwingend vorher ihren Personalausweis abgeben müssen und zwingend persönlich von Gesichtserkennungssoftware durchgescannt werden müssen, um ihnen das dann zuschreiben zu können, wer da teilgenommen hat. Ich denke, das hat auch seine politische Berechtigung, anonym politische Statements abzugeben.
André?
Das will ich da gar nicht in Abrede stellen, nur war es mir wichtig, die Unterscheidung zwischen einem gemieteten Botnetz und einem bewussten Statement gemacht zu haben, weil das leider in der öffentlichen Debatte ziemlich durcheinander geworfen wird, wie auch an der Presseberichterstattung zu dem Urteil diese Woche zu sehen war. Das wurde dann gleich auf Anonymous projiziert, obwohl das eben einen ganz anderen Hintergrund hatte.
Ja, wobei als Einwand wäre dann noch zu sagen, gut, der Paragraph gilt, ob ich jetzt irgendwie so ein Botnetz miete oder irgendwie die Low-Orbit-Ionen-Kern bediene. DDoS ist DDoS und Computersabotage. Kann man sich auf den rechtlichen Standpunkt stellen. Also wie gesagt, die Grauzone bleibt erstmal. Ne, und das ist
aber Sabotage zwingend? Ich würde sagen, eine Blockade?
Ja, gut, das ist, wie gesagt, das ist eine juristische Definitionssache, wo ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen will und sagen, das ist jetzt juristisch so oder so. Ne? Irgendwann wird der BGH oder das Verfassungsgericht entscheiden müssen, um überhaupt erstmal zu definieren, wie ist die rechtliche Lage in Deutschland, was ja aber für politischen Aktivismus erstmal noch nichts bedeutet. Ich meine, Sitzblockaden finden statt oder Blockaden von Kastortransporten finden statt, auch wenn sie rechtswidrig sind, offiziell. Und was ja natürlich nochmal was anderes ist, diese ganzen, wir diskutieren hier ja nicht über irgendwelche nationalen Gruppen, die Demos durchmachen, sondern diskutieren irgendwie naturwüchsig globale Aktionsformen, die natürlich dann auch auf Länder treffen, wo man sich, wenn man fragt, ob das rechtswidrig ist oder so, ganz andere Gedanken machen muss. André?
Aber genau diese Frage nach dieser rechtlichen Unklarheit, das ist ja eine gesellschaftliche Diskussion, die wir noch führen, und genau um in dieser Diskussion den Standpunkt vertreten zu können, dass eine Online-Demonstration legitim und damit auch legal ist, ob das jetzt zumindest nicht strafbar oder irgendeine Ordnungswidrigkeit oder was ist, wie das ja teilweise auch bei Blockaden von anderen Demonstrationen oder Kastortransporten ist. Um genau diesen Standpunkt zu vertreten, müssen wir eben diese Differenz zu einem angemieteten Botnetz machen, weil da wird kein Gesetzgeber und kein Gericht entscheiden, dass das ja wohl auch eine legitime Form der Meinungsäußerung ist.
Das ist jetzt aber nicht meine erste Perspektive, wenn ich über politische Aktivitäten nachdenke, ob dann eventuell irgendwelche Gerichte das für rechtmäßig halten. Das ist natürlich eine wichtige Frage dabei, die sich jeder persönlich vor allen Dingen vorher stellen muss, wie viel Risiko man dabei eingehen will. Aber wenn ich über Aktionsformen nachdenke, dann ist das jetzt tatsächlich nicht die erste Frage dabei, was nicht heißt, dass ich jetzt dazu aufrufe, Botnetze zu mieten und irgendwen platt zu machen, weil ich davon persönlich tatsächlich, jetzt so auf den ersten Blick würde ich sagen, auch nichts halte. Ich bin da gar keine Expertin für. Nur ich denke, bei politischen Aktivitäten online wie offline, also auch eben Kastortransporte oder der G8-Gipfel, der auch rechtswidrigermaßen blockiert wurde, da sind die Leute dann gleich zu Terroristen zunächst mal erklärt worden, als das geplant wurde, sah dann hinterher politisch bewertet nochmal ganz, ganz anders aus.
André?
Ich sitze ja hier auch als Vertreter der Lobbyorganisation Digitale Gesellschaft. Insofern ist es klar, unsere Aufgabe eben in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eine Online-Demonstration genauso stattfinden kann und genauso legitim ist wie eine Offline-Demonstration, auch wenn wir das leider in der Offline-Welt ab und zu mal zu komischen Vorfällen kommt, wenn Blockaden von Nazi-Aufmärschen plötzlich illegalisiert werden und wie gerade in Dresden hunderte Leute ein Verfahren an Hals bekommen, weil sie dazu aufrufen, eine Nazi-Demo. 40, du. Okay. Insofern müssen wir eben in der Öffentlichkeit klar machen, dass es legitim ist, eine Online-Demonstration durchzuführen, die aber dann, wie ich am Anfang mit einem soziologischen Background ausgeführt habe, dann auch bestimmte Kriterien erfüllen kann.
Ich glaube aber auch, wenn wir uns mit dem Phänomen Anonymous beschäftigen, dass das Anonymous wahrscheinlich herzlich wenig interessiert, ob wir und die Lobbyorganisationen der Meinung sind, dass das jetzt die geeignete Form ist oder nicht. Ich fürchte, dass das eher zu Distanzen zu den Leuten vielleicht führt, die gerade dabei sind, sich zu politisieren und weil sie irgendwelche Script-Kiddies sind, über ihren Computer das erste Mal sich mit politischen Sachen auseinandersetzen, wo ich sagen würde, also da ist eine andere Perspektive drauf notwendig, als die dann dahin zu gehen und den Kids zu erklären, hier geht's lang, das dürft und das ist verboten.
Genau. Aber was ja für die politischen Ziele eigentlich im Moment ist, diese unklare rechtliche Situation im Moment ja eigentlich nur gut, weil dadurch, durch dieses, oh, es sind böse Hacks, dadurch ja auch eine große mediale Aufmerksamkeit entsteht. Weil wenn ich irgendwie sehe, wenn samstags so ein angemeldeter Demonstrationszug den Kudamm entlang fährt, das interessiert kein Schwein. Also, weil es eben, ja, es ist gesellschaftlich legitimiert, ist halt eine Demonstration für irgendwas und die Leute sehen nur, ach ja, Mensch, da komme ich, da muss ich jetzt eine Umleitung fahren. Aber das ist auch alles. Aber bei dieser neuen, rechtlich unklaren Situation, es ist ja schon so, dass man da wirklich weltweit noch mit in die Medien kommt.
André?
Anonymous interessiert die Legalität einer Aktion in der Tat herzlich wenig. Das ist aber auch ein Merkmal von Hacktivism, dass man eben für sich selbst eine Unterscheidung zwischen Legalität und Legitimität aufmachen kann. Es gibt ja noch weitere Formen von Hacktivism, wie zum Beispiel politisches Cracken, irgendwie Webseiten politischer Gegner aufzumachen und dann entweder eine Message, ich war hier, ihr seid scheiße, auf der Webseite zu hinterlassen oder gar Daten abzugreifen, wie irgendwie die NPD alle paar Wochen ihren Mail-Server verliert und dann in der Zeitung wiederfindet. Und auch die Aktivisten, die dahinter stehen, machen das aus einem politischen Hintergrund. Das kann man als Hacktivism einordnen. Dass das illegal ist, ist denen selber bewusst. Aber für sich selbst ziehen sie die Grenze, dass sie das Leben als legal, legitim ansehen.
Wobei, da kommt dann gleich die Frage auf, also gerade wenn es jetzt um Einbrüche in Webserver geht oder auch Lahmlegen von Seiten von Leuten, die einem nicht passen oder die man scheiße findet. Da ist ja, also gerade wenn man sich jetzt auch die Auseinandersetzung zwischen Anonymous und LOLSEC anguckt oder so, ist ja die Gefahr des digitalen Posens relativ groß, dass dann irgendjemand das nur macht, eben weil er statt irgendwie mit dicken Muskeln mit irgendwie dicken, flachgelegten Webservern angeben kann. Und dann ist die Frage, ja gut, wer entscheidet, wen machen wir platt? Ne? Das ist dann werden die Gruppen plötzlich zum Wohlfahrtsausschuss, der dafür sorgt, dass das Internet so funktioniert, wie sie das gerne hätten, und alles andere wird platt gemacht. Die Gefahr ist ja doch relativ groß, so zumindest wenn ich die jüngste Entwicklung so anschaue. Kino. André?
Ja, in der Tat. Sehe ich in den letzten Wochen so eine Zuspitzung der Auseinandersetzung, wo sich die beteiligten Akteure 4chan versus LOLSEC auch im Klaren sind, dass ihre Aktionen definitiv nicht unter das juristisch Erlaubte stellen. Und dann die Botnetzkriege hin und her sind kein feiner Stil und die politische Aussage ist in der Tat zu hinterfragen. Aber irgendwo spiegelt das auch die Realität vom Internet wider. DDoS gehen permanent hin und her. Ich habe in meiner Hausarbeit mal ausgearbeitet, dass monatlich über 30.000 Seiten defaced werden, laut dem Internetthermometer Zone Age. Ich wollte heute Morgen nachgucken und da war die Seite selber gedatost, also konnte ich die aktuellen Zahlen nicht angucken. Insofern tut vielleicht auch ein bisschen Gelassenheit gut, Realitäten im Internet anzukennen und dann als Systemadministrator auf seine Sachen aufzupassen, Vorsichtsmaßnahmen zu greifen, ohne gleich politisch immer die Kavallerie zu rufen.
Anna. So dieser, du hast ja jetzt angesprochen, so ein bisschen auch, ist das dann nicht völlig willkürlich, wenn die sich gegenseitig oder irgendwen und wo, also da steckt ja die Frage auch drin, hat das tatsächlich eine nachvollziehbare politische Zielsetzung?
Ein Beispiel fällt mir auch sofort ein. Also ich meine, die Anonymous, oder es soll Anonymous gewesen sein, haben auch die Webseite vom amerikanischen öffentlichen Radio angegriffen, bloß weil da ein Beitrag lief, der nicht so richtig positiv für WikiLeaks war. Was dann natürlich die Frage ist, ja gut, was hält man dann von Meinungsfreiheit oder so? Und das ist...
Kann ich da mal kurz, also das ist interessant, genau. Weil ich habe die IRC-Diskussionen über die Sachen gerade verfolgt und es war, als gerade diese Operation Payback, also diese WikiLeaks-Sache Ende des Jahres so heiß lief und auf allen Fernsehsendern von Anonymous die Rede war, da war das dann auch so, dass sich grundsätzlich jemand im IRC zu Wort gemeldet hatte, da in der im Anonymous-Chat und gesagt hat, komm, die haben was Schlechtes über uns gesagt oder was Falsches, lass uns mal die Seite dedossen. Und immer wieder den Leuten ins Gewissen geredet wurde von allen Seiten, Leute, wir kämpfen für Meinungsfreiheit. Ihr könnt jetzt nicht, immer wenn jemand was Böses sagt, könnt ihr jetzt nicht die Seite platt machen. Und die hatten zu dem Zeitpunkt, hatten diese Leute, die immer die Moralkeule geschwungen haben, hatten da noch die Überhand, wie diese Public Radio Geschichte in den USA zustande gekommen ist, das weiß ich leider nicht, aber eigentlich deckt sich das nicht mit dem, was ich von Anonymous so mitbekomme.
Anne? Genau, darauf wollte ich vorhin auch hinaus, dass mein Eindruck ist, dass es ja doch so eine Form von Meinungsbildung und kollektiver Entscheidungsfindung tatsächlich gibt, auch wenn die nicht in Form von Geschäftsordnungen und Mehrheitsabstimmungen sicherlich in den IRC-Kanälen stattfindet. Und ich muss sagen, ich beobachte das nicht. Ich kann da jetzt nicht wirklich viel Qualifiziertes dazu sagen, aber meine Vermutung wäre ja doch, dass es dann eben nicht völlig willkürlich ist, irgendjemand zieht durch den Raum und sagt, jetzt nehmen wir irgendeine Seite und alle gehen mit, sondern dass es genau solche Diskussionen eben dann gibt und ich hoffe und wünsche Anonymous, dass da politische Gedanken dann auch eine Rolle beispielen.
Es gibt dann halt immer dann schon so einen Führungszirkel, der sich dann spontan bildet und dann nochmal so einen geschlossenen Kanal im IRC bildet und wo dann konkret entschieden wird, was als nächstes gemacht wird. Aber vorher ist das einfach nur eine wilde Diskussion. Also da wird einfach der eine sagt dies, der andere sagt das und dann die Leute und irgendwann kristallisiert sich dann so gefühlsmäßig, kristallisiert sich dann raus, was Konsens ist. Aber das ist anstrengend auf jeden Fall.
André? Diese Diskussion um DDoS, das Abschließen einer missliebigen Webseite versus Free Speech, kommt mir nur allzu bekannt vor und die gibt es schon lange vor Anonymous. Die Hackerethik von Stephen Levy, da ist ein Punkt drin, dass Informationen frei und allen zugänglich sein sollen und gerade mit den sehr amerikanisch geprägten Hackerszene ist eben das Free Speech oftmals über alles. Die erlauben ja auch weitaus mehr politische Sachen, die hierzulande strafbar wären. Es gab zwei Beispiele, schon 99 haben sich damals die Legions of Underground, eine Gruppe, eine digitale Kriegserklärung gegen Iran und China verabschiedet und haben angefangen, erst die Zensur und dann Firewall-Infrastruktur und dann sämtliche Netzstruktur eben zu DDoSen und zu cracken aufzumachen, weil sie eben da die Meinungsfreiheit bedroht sahen und ein Statement abgeben wollten. Infolgedessen haben sich wiederum ein breites Bündnis anderer bekannter Hackergruppen wie der CCC, 2600, Loft und einige andere ein öffentliches Statement abgegeben, dass sie diese Aktion kritisieren und verurteilen. Gerade jüngst ist das auch wieder passiert. Während Tunesien kam Anonymous an und hat die Webseiten der tunesischen Regierung abgeschossen, weil das der politische Gegner sei. Andere Hacktivisten wie, komme ich gerade nicht auf den Namen von Urbach, Telecomics, haben wiederum mal angefangen, genau diese Webseiten des politischen Gegners zu mirren, weil der Ansatz ist Free Speech, wir dürfen das nicht unterdrücken, die Leute sollen sich ihre eigene Meinung bilden, wie gut oder schlecht dieser eigene Inhalt ist. Insofern, diese Auseinandersetzung gibt es schon ewig, wird geführt und beide Seiten haben einen Punkt, wobei ich persönlich eher zu der Hackerethik tendiere.
Genau. Gerade wo du Tunesien ansprichst, das ist ja ganz interessant, es kursiert ja ein Video auf YouTube, wo ich glaube hier in Berlin sogar so eine tunesische Gruppe, es gibt da so eine, also in Berlin eine Demonstration von Tunesiern, die dann Transparente halten, auf denen sie sich bei Anonymous bedanken für ihre Unterstützung und sagen, dass diese Revolution ohne die Hacker im Netz nicht zustande gekommen wäre. Wie man das jetzt beurteilen kann, ob das ein Fake ist oder ob das irgendwie Anonymous-Sympathisanten einfach mal so gedreht haben, weiß ich nicht. Aber ich meine, das ist natürlich schon dann nochmal wieder eine andere Dimension.
Wir diskutieren hier beim D-Radio Wissen im Online-Talk über digitalen Aktivismus, Hacktivismus, digitale Militanz am Beispiel von Anonymous und anderen Gruppen. Mit hier, ich bin Jürgen Kuri von der CT, mit im Studio sind Anne Roth, Journalistin und Bloggerin, André Meister, Sozialwissenschaftler, Mitarbeiter bei Netzpolitik.org und bei der Digitalen Gesellschaft und Janne Kenung-Janssen von der CT. Um das jetzt mal fortzuführen, es hat schon auf Twitter für Amüsement gesorgt, dass du erwähnt hast, dass Anonymous jetzt Gemüse pflanzen will als nächsten Plan. Wobei die Gardening-Guerilla ja auch irgendwie in letzter Zeit so durch die Medien getrieben worden ist. Das heißt, das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man zu sowas aufruft. Aber das ist ja schon eine Politisierung, also eine starke Politisierung zu dem eben, was früher 4chan gewesen ist. Auch die Geschichte mit der Arabischen Revolution, dass tatsächlich in Ländern, die auf Infrastrukturen, vernetzte Infrastrukturen angewiesen sind und nicht einfach plump das Militär einsetzen können, wie es in Syrien gerade passiert, solche Aktionen doch sehr wirksam sein können. Sind diese Entwicklungen, die es da im Moment gibt, tatsächlich erste Zeichen dafür, dass wir vor einer neuen Politisierung im Netz stehen und beziehungsweise, dass diese Politisierung auch ganz neue Aktionsformen hervorbringt, auch wenn es schon Jahre diskutiert wird?
Es gibt ja, mich erinnert das so ein bisschen im weitesten Sinne an die Antiglobalisierungsbewegung vor etwa 10 Jahren. Die war auch völlig nicht fassbar. Und ich würde sagen, jede Welle von sozialen Bewegungen, vorher waren sie eher offline. Vor 10 Jahren fing das an, sich so ein bisschen ins Netz zu bewegen. Und jetzt findet es vorrangig dann eben im Netz statt, weil die Welt eben so ist, weil sie deutlich mehr im Netz stattfindet. Meine These wäre, dass das einfach die nächste soziale Bewegung ist, wo viele, vor allen Dingen wahrscheinlich junge Menschen mitmachen. Und interessant wäre dann zu untersuchen, inwieweit das tatsächlich so unterschiedlich ist. Denn das Chaos, als die Globalisierungsgegner vor gut 10 Jahren anfingen, sich zu organisieren und neue Formen wählten und nicht greifbar waren, da wurden genau dieselben Fragen gestellt. Ist das eine neue politische Bewegung? Wie funktioniert denn das? Wer sind denn die Sprecher davon? Was wollen die eigentlich? Die waren alle unterschiedlich. Und dann gab es so Sachen wie die Clowns, die vor allen Dingen Spaß haben wollten und dabei auch politische Inhalte transportiert haben. Und ich also sehe da durchaus sozusagen Linien, die sich fortpflanzen und jetzt in anderen Formen wieder manifestieren. Würde eher nach den Ähnlichkeiten suchen als diese, Entschuldigung, sehr journalistische Frage, wo ist denn jetzt, ist das was ganz Neues? Also haben wir ein ganz neues Phänomen gefunden, wo wir uns jetzt dran abarbeiten können? Ich glaube, das sind normale politische Prozesse.
André?
Ich würde auch die Frage nach Twitter-Revolution oder nicht eher daran festmachen, dass das Internet, die modernen Medien eben mehr und mehr Einzug in das moderne Leben halten und dann zwangsläufig, wenn sich das als Lebensraum etabliert, da auch politische Prozesse, politische Auseinandersetzungen, politische Aktionsformen entwickeln. Ich glaube nicht, dass das ohne Internet zum Beispiel die Revolution gar nicht gegeben hätte, weil die werden immer noch von Menschen gemacht. Dennoch wurde das den digitalen Tools unterstützt. Die haben das nur vereinfacht. Gerade in Tunesien gab es aber auch andere Beispiele von Hacktivism, wo man eben auch in einer rechtlichen Grauzone zum Beispiel, nachdem das Internet abgeschaltet wurde in Tunesien und Ägypten, hier in Deutschland und überall auf der Welt angefangen hat, Einmalknoten zu machen, um den Leuten wieder Netze zur Verfügung zu stellen. Oder Freifunkinitiativen, die eben parallele Mesh-Netze aufbauen, wenn irgendwo das Internet ausfällt. Gerade letzte Woche hat ja auch die New York Times das Exposé gebracht, dass jetzt das US Department of Defense genau solche Initiativen unterstützt. Das ist auch insofern Hacktivism, da es rechtlich uneindeutig ist, da das oft in den Zielländern tatsächlich illegal ist, in den Ländern wurde das ausgeführt, aber nicht. Das ist vielleicht ähnlich wie politisches Programmieren von Tools wie Anonymisierungssoftware Tor oder Verschlüsselungssoftware PGP, die in Staaten der westlichen Welt entwickelt werden, oftmals legal sind, auch wenn man da auch erstmal den politischen Kampf führen musste, ich erinnere an die Krypto-Wars, dann aber in repressiven Regimen umso wertvoller sind, auch wenn sie da teilweise illegal sind.
Ja, wobei die Frage ist natürlich auch, also gut, neue Entwicklung auch immer daher, es ist, Wenn ich mir anschaue, wie es läuft, beziehungsweise welche Tools es gibt oder die zur Verfügung gestellt werden, ja für viele, gerade für Jüngere, dann viel einfacher, sich zu beteiligen. Es ist einfacher, tatsächlich die Low Orbit Ion Cannon zu bedienen, als nach Berlin auf die Demo zu fahren. Das heißt, zum einen wird es einfacher, tatsächlich sich zu engagieren, aktiv zu werden. Und zum anderen, manchmal frage ich mich, ob der Spruch noch gilt, den du im Prinzip auch angedeutet hast, zum Schluss muss man auf die Straße gehen, ob der wirklich noch gilt. Ob in den Zeiten, wo die ganze Welt von Cyberwar redet, es nicht tatsächlich so ist, dass man auch ganz andere Eingriffsmöglichkeiten hat in den vernetzten Infrastrukturen. Kino?
Das ist ja auch interessant, dass die Leute, die wirklich so mutig sind und die Low Orbit einkennen, benutzen, also dieses Programm, mit dem die DDoS-Attacken so vereinfacht werden, dass ich nur auf Knopf drücken muss, was aber ja trotzdem ein politisches Statement ist und es ist auch trotzdem mutig, weil man eben seine IP-Adresse hinterlässt, dass die sowohl von den echten Real-Life-Demonstranten verlacht werden, weil es heißt, ach, die drücken halt nur auf Knopf und wir schlagen uns hier mit der Polizei, aber auch von der anderen Seite, nämlich von den Hackern, von den, ich sag mal, von den klassischen Leuten vom CCC, werden ja die Anonymous-DDoS-Leute ja auch total verlacht, weil das heißt, das sind keine Hacker, die machen einfach nur Brute Force DDoS-Attacken und eine Lobby haben die nicht, sag ich mal.
André? Also ich habe auch beim darüber nachdenken über die Prozesse so als These herausgearbeitet, dass es wahrscheinlich schon wichtig ist, die Sozialisation der Leute, der Aktivisten sich dann auch in ihre politischen Aktivitäten äußern. Ich habe mal darüber nachgedacht, dass wahrscheinlich klassische Aktivisten eher die Schiene von digitalen zivilen Ungehorsam und Online-Demos benutzen, während die Subkultur der Hacker oft auf das politische Programmieren steht und Tor-Exit-Notes betreibt. Es wäre tatsächlich mal interessant zu untersuchen, ob dann die sogenannten Digital Natives, auch wenn dieser Begriff immer etwas schwammig ist, tatsächlich etwas wie Anonymous attraktiver finden, wo man ähnlich wie ein Facebook-Like-Button einfach so mit einem Knopfdruck nebenbei ein bisschen Revolution machen kann, während man Facebook surft. Wäre mal eine spannende These für eine Masterarbeit.
Anne?
Ich höre da so ein bisschen eben diesen Unterton vielfach raus. Das ist ja irgendwie, das kostet die nix. Und was ist denn das für eine politische Aktivität, wenn man dafür überhaupt nicht auf die Straße gehen muss? Und das kann ja jeder sozusagen. Das klingt, finde ich, so ein bisschen wie so eine gewisse Generationenarroganz, die es auch immer schon gab. Ja, also die jungen Leute, die sind einfach nicht mehr so richtig, so wie wir früher. Also das gab es, glaube ich, bei Aristoteles schon oder ich weiß nicht, den alten Griechen, die auch irgendwie die Jugend nicht richtig mehr ordentlich fanden. Da wäre ich relativ vorsichtig mit dieser Einschätzung. Interessant, finde ich. Aber auch die Frage, wo führt denn das hin? Also was werden das denn für politische Auseinandersetzungen, wenn das nur noch im Netz stattfindet, wenn das eben über nicht mehr nachvollziehbare oder sichtbare oder für eine Öffentlichkeit wirklich verständliche Form von Auseinandersetzung zum Beispiel zwischen Regierungen und zwischen Bewegungen oder zwischen Anonymous und dem CIA stattfinden. Das ist ein bisschen unheimlich, weil wir einfach, das kennen wir so nicht, so eine Demonstration auf der Straße mit Polizeikessel ist auch nicht schön, aber das verstehen wir, damit kann man umgehen, die ist oft genug beschrieben worden, das ist eine Kategorie, die ist nicht neu. Oder eine Blockade oder meinetwegen auch eine Petition und ein offener Brief. Und da ist jetzt was ganz anderes. Das finde ich ja auch ein bisschen unheimlich, aber gleichzeitig auch spannend, weil ich denke, natürlich für politische Veränderungen sind auch neue Formen notwendig. Also nochmal, um nochmal auf die Globalisierungsgegner zurückzukommen, die ja noch gar nicht so alt sind, als die angefangen haben, gab es auch eine große Irritation, wo führt denn das hin, wenn die jetzt tatsächlich anfangen, wirklich G8-Gipfel zu blockieren, wenn die nicht mehr so stattfinden können wie vorher in den großen Städten, wenn die sich auf Inseln zurückziehen müssen, wenn die politischen Machthaber gar nicht mehr einfach so ihre Entscheidungen treffen können, sondern die Öffentlichkeit hinguckt und das kritisiert. Das war auch ungewöhnlich und nicht fassbar und unangenehm und ein bisschen komisch und man dachte, was, wenn die jetzt irgendwelche Revolutionen anfangen? Und Anonymous hat ja jetzt gerade tatsächlich eben zum Krieg gegen das System aufgerufen. Denkst du auch, oh Gott, und gleichzeitig gibt es das neue Cyberwar-Abwehrzentrum, was gestartet wurde und überall Gesetzesinitiativen, um die Gefahren aus dem Netz irgendwie bannen zu können. Das kommt mir alles reichlich überdimensioniert vor, würde ich sagen, weil ich denke, man muss erstmal gucken, was das ist und ob das wirklich so wild und verrückt und chaotisch ist oder ob sich das nicht dann auch letztendlich letzten Endes in bestimmte Formen kanalisiert, die dann eben die neuen politischen Auseinandersetzungsformen sind.
Ja, wobei das ist da, wo ich auch unter anderem dran aufhänge, dass ich sage, da entwickelt sich was Neues. Das ist nicht nur so der journalistische, die journalistischen Scheuklappen. Ja, nee, aber das ist völlig in Ordnung. Nee, nicht nur die journalistischen Scheuklappen, sondern auch deswegen, weil ich irgendwie so eigentlich von mir selber weiß, dass so diese Anfänge immer damit dient, man macht was, weil man politisches Interesse hat, ohne das unbedingt klar formulieren zu können und ohne die politische Vermittlung zu suchen. Das ist immer so das Besondere. Das ist auch ein Unterschied, den ich jetzt so im Prinzip, Anonymous ändert es gerade ein bisschen, dass sie sowas wie The Plan machen und dann sagen, das und das wollen wir und wir wollen auch zur Not Gemüse pflanzen.
Und in The Plan wird explizit, die erste Phase ist 5 Monate lang, informiert euch und informiert die anderen, verteilt unsere Botschaft. Und dann geht's weiter.
Eben plötzlich eine politische Vermittlung gesucht wird, die man lange nicht gesucht hat, sondern erstmal gesagt hat, wir haben die und die Interessen und schlagen erstmal zu.
Vielleicht kann man da auch die Parallele zu anderen sozialen Bewegungen gehen, die zum Beispiel wie die Grünen dann irgendwie erstmal angefangen haben, Atomkraftwerke und Castoren zu blockieren und jetzt irgendwie Atomausstieg zustimmen, dass man als Bewegungbasis anfängt und dann irgendwo versucht, mit dieser Bewegung in Rückhalt realpolitisch etwas zu erreichen. Das wäre eine spannende Frage, ob sich Anonymous da jetzt auch hin entwickelt.
Also, wo kommt der parlamentarische Arm und wie sieht das Online-Parlament aus?
Frag mal die Piratenpartei.
Anonymous tritt gesammelt in die Piratenpartei ein.
Genau. Ja, natürlich. Aber nein, also jetzt so ohne Witz, also im Prinzip die Hausbesetzerinnenbewegung in Berlin hat damals auch so angefangen, die ersten besetzten Häuser, die haben noch nicht mal Plakate rausgehängt oder so, dass dieses Haus besetzt ist oder haben auch keine Vermittlung im Senat gesucht. Das kam dann erst später, wo dann selbst die internationale Bauausstellung plötzlich von Hausbesetzern irgendwie gut besucht war oder so mitgetragen wurde. Also solche Entwicklungen, diese Entwicklung, dass da irgendwie was ganz Neues entsteht und aber auch mit einer ganz neuen Relevanz. Deswegen, klar, man versteht es nicht, es ist unheimlich oder die Medien versuchen dann auch irgendwie was rein zu Geheimnissen bis hin zu, dass das der neue Cyberwar ist, asynchrone Kriege im Netz und was weiß ich, was da alles kommt. Aber genau das ist ja dann das Zeichen dafür, dass da was entsteht, was plötzlich eine ganz andere Relevanz hat, weil die Angriffsziele so wichtig sind.
Ja. Also ich möchte nochmal die Differenz zum Cyberwar aufmachen. Also alle Begriffe, über die wir hier reden, von Hacktivism, du hast das vorhin digitale Militanz genannt, oder auch Cyberwar, Cyberterrorismus, was da alles so kursiert, die sind alle absolut unscharf. Und weder in der politischen noch in der akademischen Debatte scheint es da irgendwie einen Konsens darüber zu geben, was jetzt was ist. In meinen Recherchen zu dem Thema habe ich gefunden, dass man Hacktivism insofern von Cyberwar und Cyberterrorismus abgrenzen kann, da die eben explizit gewaltfrei sind. Währenddessen gab es ja schon auch Forschungskreise zu Information War und was es damals alles gab. Wenn jetzt, keine Ahnung, Stuxnet oder so oder der ewige, täglich grüßt das Murmeltier, die Chinesen, die uns jetzt alle ownen und die Regierungsrechner kapern, inwieweit man das als Cyberwar kennzeichnen kann, da sind sich die Regierungen ja auch noch nicht einig, auch wenn es die Militärs anscheinend sind, aber eine Abgrenzung zu Online-Protest und digitalem Aktivismus sollte man da schon machen.
Wobei ich den Begriff der digitalen Militanz doch relativ passend finde. Also weil Militanz heißt jetzt nicht unbedingt, ich gerinne irgendwie mit einer Maschinenpistole durch die Straßen und knall alle um, sondern heißt erstmal, dass ich politisch aktiv werde und das eben auch in rechtlichen Grauräumen bis hin zu eben, ja, was weiß ich, man kann einen Angriff auf einen Webserver auch als Gewalt gegen Sachen bezeichnen.
Das wäre dann so die englische oder französische Definition von Militants, ja. Militant. Also das sind dann, glaube ich, eben tatsächlich politische Aktivisten, während ich sagen würde, das deutsche Militanz ist schon eindeutig mit Gewaltanwendung
besetzt. Ja, wobei, das, ich denke auch, also ich würde das auch erstmal so als eine bestimmte Form der Gewaltanwendung sehen, wenn ich in Webserver einbreche und Webserver blockiere. Gewaltanwendung hat so im Prinzip, wie man Gewalt gegen Sachen auch früher definiert hat.
André? Nee, sehe ich nicht. Ich habe irgendwie als Vorbereitung für die Sendung auch nochmal das Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg zur Lufthansa-Blockade gelesen und ich bin kein Jurist und habe es nur halb verstanden, aber die führen da irgendwie auf 10 Seiten aus, warum die Online-Demonstration damals keine Gewalt ist, was das Landesgericht vorher anders gesehen hat.
Aber es gibt die juristischen und akademischen Definitionen von bestimmten Vokabeln und dann gibt es die politische Auseinandersetzung um diese Vokabeln. Also wenn wir bei Cyberterrorismus, da ist der Sprung zum Terrorismus auch nicht groß, ja. Und ich glaube, da erklärt es sich wesentlich leichter, dass unter Terrorismus einerseits Al-Qaida verstanden wird und die Angriffe des 11. September und gleichzeitig aber auch 4 Antifas in Dresden, denen vorgeworfen wird, sich gegen Nazis gewehrt zu haben und die auch gerade zu einer kriminellen Vereinigung erklärt wurden. Also das sind Begriffe, die werden politisch sehr breit angewendet und durchaus auch sind mit viel Propaganda besetzt. Ich finde die Frage mindestens so interessant, dahinter zu gucken, warum werden die angewendet, und ich glaube, es ist wenig riskant zu sagen, dass Anonymous jetzt ganz bald als Cyberterrorismus bezeichnet werden wird und entsprechend hart bekämpft werden wird, weil natürlich die Leute, die da angegriffen werden, einfach keinen Bock haben auf diese neue Form der politischen sozialen Bewegung, und da wird sicherlich mit sowohl DDoS-Attacken, die ja von der Gegenseite genauso benutzt werden und gar nicht wenig, als auch mit solchen propagandistischen Mitteln, die dann sich in juristischen Auseinandersetzungen manifestieren werden, zurückgeschlagen werden.
Das ist immer gut. Das ist natürlich der Lauf der politischen Debatte in so einem Ding. Das ist so ähnlich wie die Brockdorf-Demonstranten, die in einem Atemzug mit der RAF genannt werden. Mit sowas muss Anonymous natürlich auch rechnen. Beziehungsweise jetzt nicht Anonymous, sondern diejenigen, die sich so politisch engagieren im Netz, dass sie.
Und der Begriff der klammheimlichen Freude, der wird ja sozusagen nicht zufällig gewählt in diesem Kontext. Der ist ja auch nicht neu und mit Vorsicht zu genießen in diesem Land. Also ich würde den auf mich immer nur ganz bedingt anwenden wollen. Gleichzeitig, glaube ich, gibt es aber viele Leute, die so ein Gefühl von Freude empfinden, wenn sie sagen, okay, hey, Anonymous, die haben tatsächlich Macht, ja, die sind in der Lage, zurückzuschlagen. Und da gibt es, glaube ich, nicht wenige, die sagen, ja.
Genau, und das ist auch ein großer Mobilisierungsfaktor, weil man sich einfach an dieser Macht beteiligen kann, wenn man das politische Interesse, oder wenn man, ich rede jetzt von politischem Interesse, ist ja gar nicht unbedingt einem selber bewusst, dass man das ein politisches Interesse ist, sondern dass man Interesse hat, dass zum Beispiel der Sony-Hacker nicht verfolgt wird oder dass bestimmte Sachen im Internet nicht passieren, keine Überwachung, und man deswegen bestimmte Aktionen unternimmt.
Genau, also ich denke auch nicht, dass es immer unbedingt inhaltliche Zustimmung ist, sondern oft auch einfach nur, aha, okay, das ist diese klassische David gegen Goliath Geschichte. Da ist jetzt tatsächlich sind so ein paar Kids in der Lage, einfach mal so eine globale Cooperation da zumindest für einen Tag außer Kraft zu setzen. Und ich glaube, dass da diese klammheimliche Freude, dass man das da, glaube ich, doch, kann man schon sagen, wahrscheinlich.
André? Ja, vielleicht kann man, so wie Gabriele Coleman das bei Anonymous klassifiziert haben, eben sagen, dass das nicht unbedingt aus der politischen Aktion und dem politischen Bewusstsein immer alles passiert, sondern eben Anonymous, klar, auch for the lulz, also für die eigene Heiterung, als auch because we can, einfach weil sie es können, agieren.
Mhm. Ich möchte eigentlich noch ein Stück zurückgehen jetzt zum Schluss oder so. Es gibt, du hattest in einer Arbeit, die du geschrieben hast, ziemliche Unterschiede gemacht zwischen digitalem Aktivismus und Hacktivismus nochmal. Wobei Hacktivismus tatsächlich der Unterschied ist zu klassischen, im Prinzip politischen Aktionsformen, die man dann mit digitalen Mitteln irgendwie unterstützt und betreibt. Kannst du den Unterschied nochmal so ein bisschen erläutern?
Ja, ich habe es eingangs kurz versucht. Also digitaler Aktivismus ist meist ziemlich eindeutig legal. Und da gibt es verschiedene Formen, wie eben klassischen Aktivismus, der durch Online-Mittel unterstützt wird, von interner Organisation und Kommunikation bis hin zu Kommunikation nach außen, Öffentlichkeitsarbeit, dann Online-Kampagnen, wie sie MoveOn.org und CampAct veranstalten, oder auch Online-Petitionen, wie die E-Petition gegen Netzsperren. Das sind Formen eines digitalen Aktivismus. Hacktivism hingegen ist eine besondere Form des digitalen Aktivismus, die eben nicht ausschließlich legal funktioniert, sondern eben rechtlich uneindeutig ist, wie das amerikanische Transgressive bezeichnet, aber trotzdem eben ganz klar politische Ziele verfolgt, gewaltfrei ist und ja politische Änderungen herbeiführen möchte.
Nochmal tatsächlich dann auch die Frage, wenn wir von Hacktivismus reden, ist das, was steht uns bevor? Also wo läuft das hin? Habt ihr eine Idee, wie sich das entwickeln wird? Welche Aktion? Müssen wir damit rechnen, dass irgendwann zum Beispiel Anti-AKW-Demos eben nicht mehr so laufen, dass man vor einen AKW zieht, sondern dass man versucht, die Steuerung des AKWs lahmzulegen?
Ist natürlich nicht auszuschließen, weil woher wollen wir wissen, dass die nicht definierbaren Ziele von Anonymous tatsächlich unsere politischen, und da setze ich jetzt hier mal den Konsens bei Anti-AKW zum Beispiel voraus, unsere Ziele sind. Es kann ja auch sein, dass das dann in eine ganz andere Richtung geht. Und das ist eine Frage, die sich bei der Betrachtung von sozialen Bewegungen ja auch immer gleich stellt. Wenn das so unordentlich ist, wenn die kein Programm haben, wer weiß, vielleicht sind dann da irgendwann auch Rechte dabei oder die wollen dann den reinen Kapitalismus oder weiß ich, also politische Ziele, die ganz andere politische Ziele sind. Und da gibt es ja dann so gerade von links immer ein großes Misstrauen, dass da nicht die reine Lehre ordentlich vertreten werden wird. Und ich bin mir sehr sicher, dass die da nicht vertreten werden wird und dass ganz viele von Anonymous ganz andere Ziele haben als ich. Das ist durchaus möglich. Also da finde ich dann auch wichtig, dass alle, die politische Gedanken im Kopf haben, sich in solche Prozesse auch mit einmischen und sich nicht zurücklehnen und großväterlich da drauf gucken und sagen, die sind aber ganz falsch und die machen nicht das Richtige, sondern stattdessen dann vielleicht zu versuchen, einfach mitzudiskutieren und zu sagen, da ist eine soziale Bewegung, wir werden die nicht stoppen können, da bewegt sich einfach was. Sowas kann man nicht steuern von irgendwoher, Parteien schon gleich gar nicht, sondern entweder du machst mit, dann kannst du auch vielleicht ein bisschen beeinflussen, in welche Richtung es geht. Oder eben nicht. Und die Furcht, dass dann da zum Beispiel natürlich auch Rechte sich wiederfinden, habe ich auch. Auf der anderen Seite war ich von The Plan durchaus, muss ich sagen, positiv überrascht, weil diese klare systemkritische Haltung, und ich teile jetzt nicht alles, was da gesagt worden ist, aber dieses wir wollen aufklären, wir wollen uns gegen Unterdrückung wenden, wird auch ganz eindeutig gesagt darin, zeugt von einer politischen Auseinandersetzung, wo ich jetzt erstmal ganz zuversichtlich bin, dass das große Chaos sich selber ganz gut reguliert.
André? Also in der Tat sind nicht alle Formen von Hacktivism emanzipatorisch, wie man so schön sagt, auch wenn die Hackerethik auf Religion, Hautfarbe, Alter, Geschlecht und andere irdische Sachen wenig Rücksicht nimmt. Gab es durchaus in der Vergangenheit schon Beispiele wie antifaschistische Seiten oder auch kritische Regierungsseiten, die gegnerische politische Partei oder was auch immer attackiert und abgeschossen worden sind. Vielleicht ist das eine Art Normalisierung da. Und das auf deine Frage, Jürgen, ich glaube, dass das zunehmen wird, diese Arten der politischen Auseinandersetzung. Das haben wir ja in den letzten 2-3 Jahren schon gesehen mit Anonymous, den sprunghaften Anstieg einer vorher recht kleinen, überschaubaren Szene. Ich glaube, das wird nicht weniger werden. Vielleicht finden wir auch Aktionsformen, die wir hier bisher noch gar nicht kennen. Wir müssen uns eben als Gesellschaft damit auseinandersetzen, inwieweit wir das gut finden, welche Aktionen vergleichbar sind mit Aktionen in der realen Welt. Und wahrscheinlich müssen wir eben, das habe ich auch schon mal angedeutet, ein bisschen weniger Gelassenheit üben gegenüber solchen Sachen, denn das Internet funktioniert schon immer so, dass da hin und her geht und dass es mitunter etwas wild zugeht. Wer schon mal einen Server betrieben hat, weiß, wovon ich spreche.
Ich wollte sagen, mehr Gelassenheit und nicht weniger, nehme ich an.
Mehr, ja.
Was mir noch auffällt, was mir durchaus dann so ein bisschen Unwohlsein im Hintergrund Grund bereitet, ist, dass eine politische Frage, die für mich persönlich eine große Relevanz hat, vielleicht leicht untergehen könnte, ist nämlich die Frage von Genderbewusstsein, die ich bei diesen sehr technisch dominierten Auseinandersetzungsformen, die warum auch immer sehr männlich besetzt ist, also sind die Piraten das allerschönste Beispiel dafür, auch wenn ich dafür jetzt wahrscheinlich öffentlich gesteinigt werde in den nächsten Tagen, ganz deutlich machen, dass da bestimmte Formen von politischen Selbstverständlichkeiten überhaupt gar nicht mehr da sind, die vor 10, 20 Jahren in einer progressiven Bewegung ganz selbstverständlich waren, die gehen da auch ganz selbstverständlich genauso schnell wieder verloren. Und da betrachte ich das Ganze schon mit ein bisschen Sorge, gebe ich ehrlich zu.
Ja, aber gerade bei Anonymous, das ist ja das Interessante, da weiß man ja überhaupt nicht. Also da wissen ja nicht mal die Beteiligten, ob es gerade mit einer Frau oder einem Mann oder einem 20-Jährigen.
Mir geht es auch gar nicht so sehr darum, welches Geschlecht die Leute haben, die das machen, sondern um die politischen Botschaften, die dann transportiert werden. Und ich würde mal vermuten, dass die jetzt nicht wirklich aktiv pro-feministisch sind.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, es gab auf jeden Fall schon mal so Geschichten gegen Homophobie, wo ich mich so vage, dann kann ich aber jetzt nicht genau auf den Punkt bringen. Und auf alle Fälle von den Nicknames, die man da im IRC-Chat sieht, also da deuten für mich ein ziemlich großer Teil deutet da für mich darauf hin, dass es da oft Frauen sind. Aber das, ich meine, das ist halt eben das große anonyme Netz, wo sich jeder nennen kann.
Die Gender-Konfusion haben wir ja gerade kürzlich mehrfach in Syrien. Ja.
Genau, ja. Das ist da alles nicht so einfach.
Ein MS Pro kommentierte gerade auch noch auf Twitter, dass Anonymous ja weder Terroristen noch Aktivisten sind, sondern die digitalen Wutbürger, die man zum ersten Mal in Stuttgart dort jetzt kennenlernt.
Das ist genau, sehr schönes Beispiel, wollte ich eigentlich auch noch ansprechen. Diese Auseinandersetzung um Stuttgart 21, ist das die neue Bewegung oder ist das überhaupt richtig oder ist das nicht vielleicht sogar ganz wunderbar, dass da die ehemaligen CDU-Wähler auf die Straße gegangen sind? Die einen fanden das fürchterlich, ich dachte, mit denen wollen wir nicht demonstrieren und die anderen sagen, super, alle machen mit. Ich finde eher, super, alle machen mit. Denn sonst verändern wir Gesellschaft nicht.
Super, alle machen mit. Das ist ein schönes Schlusswort für diesen Talk, der um Aktivismus, digitalen Aktivismus, digitale Militanz, ich bleibe dabei, um Anonymous und die Auswirkungen und die Zukunft von politischen Aktionen im Netz oder durch das Netz ging. Am Mikrofon war Jürgen Kuri von der CT. Mit dabei war Anne Roth, Journalistin, Politologin und Bloggerin. André Meister, Sozialwissenschaftler, Mitarbeiter bei Netzpolitik.org. Und Jan Kino Janssen von CT. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.